Deutschlandfunk. Hintergrund.
Vor der Fußball-EM in Deutschland. Titel, Hoffnungen und Terrorgefahr. Von Matthias Friebe.
Ich habe schon die Idee, dass wir das Ding auch gewinnen können.
Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Deutschen Fußballbund ist das Ziel bei der Europameisterschaft klar. Zwei überzeugende Spiele der Nationalmannschaft zu Jahresbeginn haben gereicht, um eine Euphorie zu entfachen und das Selbstvertrauen in die eigene Stärke zurückzubringen. Der Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft betrachtet sich nicht als Außenseiter.
Habe ich schon oft gesagt, wenn wir im Turnier teilnehmen, sollten wir es auch gewinnen wollen.
Vergessen sind die Tiefpunkte und Tiefpunkte der Tiefpunkte in den letzten Jahren.
Der 27. Juni 2018, 17.58 Uhr. Deutschland ist raus. Deutschland ist ausgeschieden. Deutschland blamiert sich in diesem Spiel bis auf die Knochen. Ich schaue runter auf den...
Ja, ganz, ganz bitterer Abend für uns, für alle deutschen Fußballfans. Ganz, ganz, ganz bitterer Abend.
Zweimal aus in der WM-Vorrunde und viele desolate Leistungen in der Folge. Erst vor einem guten halben Jahr, im September, wurde der Vorgänger von Nagelsmann entlassen. Das hat es in der Geschichte des DFB nie zuvor gegeben.
Während Basketball Deutschland feiert, steckt der hiesige Fußball in einer tiefen Krise. Nach dem WM-Vorrundenaus und der jüngsten Serie von Niederlagen entließ der DFB-Bundestrainer Hansi Flick. Das Testspiel gegen Japan gestern Abend in Wolfsburg hatte die Mannschaft mit 1:4 verloren.
Julian Nagelsmann übernimmt, aber auch unter ihm läuft zu Beginn nicht alles rund. Niederlagen gegen Österreich und die Türkei im November. Aus den Zweifeln an der Leistungsfähigkeit der Mannschaft scheint fast die Gewissheit geworden zu sein, dass sie es einfach nicht kann. Erst ein neu zusammengestellter Kader, also der x-te Neustart, und zwei sehr überzeugende Testspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande können die Stimmung drehen. Diese Fußball-EM 2024 soll für die Gastgeber ein Erfolg werden. Sportlich, aber auch gesellschaftlich. Es soll etwas bleiben nach diesem Turnier. Ein neuer gesellschaftlicher Kitt soll entstehen. Das erhofft sich beispielsweise Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser.
Die Euro ist eine große Chance für den Zusammenhalt in unserem Land, gerade in Zeiten, in denen Europas Werte von innen und von außen bedroht werden, können wir mit der Euro zeigen, Sport und demokratische Werte gehören fest zusammen. Das ist unsere Visitenkarte als Gastgeber dieser Euro.
Sport und Demokratie. Das Eröffnungsspiel findet 5 Tage nach der Europawahl statt. Viele erinnern an die WM 2006, als viele Menschen in Deutschland einen außergewöhnlichen Sommer voller Freude erlebten, der bis heute, trotz aller Skandale, im kollektiven Gedächtnis Sommermärchen heißt.
Ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, es soll ein Märchen werden. Märchen sind ja auch irgendwie immer eher nicht real.
Markus Stenger vermeidet den direkten Vergleich mit 2006. Stenger ist einer von 2 Geschäftsführern der Euro 2024 GmbH, einem Joint Venture, das vom Deutschen Fußballbund und dem Europäischen Verband UEFA eigens für das Turnier gegründet wurde. Dort versucht man, alle Weichen zu stellen für ein Großereignis mit 24 Teams und bis zu 12 Millionen Fans.
Jetzt ist es wirklich ein traditionelles Fußballturnier mitten im Herzen von Europa. Die Leute haben Lust auf Freiluft-Events und generell auf das Thema Event. Also insofern glaube ich, die 12 Millionen, die packen wir auf jeden Fall.
Gespielt wird in 10 deutschen Städten. Allein in Nordrhein-Westfalen befinden sich 4 Spielorte. Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund. Die Stadt, die sich selbst gern als Fußballhauptstadt Deutschlands bezeichnet. Seit 2 Jahren ist Martin Sauer hier verantwortlich für das, was die Stadt zur EM plant. Er war selbst Leistungssportler. Als Schlagmann des Deutschlandachters gewann er Weltmeistertitel und olympisches Gold. Jetzt dreht sich bei Sauer alles um die Vorbereitung der Europameisterschaft.
Die Stunden am Tag sind sicherlich inzwischen zu kurz. Wir sind schon sehr am Anschlag mit dem, was jetzt zu tun ist. Und das wird auch bis zum Turnierbeginn mit Sicherheit so bleiben.
Dabei geht es weniger um die Organisation der Abläufe an den insgesamt 6 Spieltagen in Dortmund. Oberste Priorität hat es, mitten im Fußball-Ausnahmezustand das städtische Leben aufrechtzuerhalten.
Die Leute wollen ja trotzdem bei der Feuerwehr anrufen. Wenn es bei ihnen brennt, dann soll trotzdem einer kommen. Und dann kann jetzt nicht die Ausrede herhalten, na, heute spielt leider die Türkei gegen Georgien. Wir haben keine Zeit, wir müssen gerade was anderes machen.
Selbst in Dortmund gibt es nicht nur Fußballfans. Nicht allein Menschen, die das Turnier in jeder Minute verfolgen werden und schon deshalb verstehen, dass alles andere warten muss. Vor Ort in den Ausrichterstädten für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, das ist das eine. Die Erwartungen an das Turnier sind aber überall viel höher. Andreas Max Scheer ist neben Markus Stenger Co-Geschäftsführer der Euro GmbH. Er ist Schweizer und auch er sieht Chancen für Deutschland.
Wenn wir es alle gemeinsam gut machen, ist sicher wieder mal einfach das Image aufpolieren. Wir wissen alle, von 2006 hat ja Deutschland so den Grundstein gelegt, auch diese Willkommenskultur, den man den Deutschen vielleicht etwas weniger angesagt hat im Vorfeld. Und das war dann für alle sehr positiv und überraschend. Ich glaube, da können wir nochmals einen drauflegen.
Die Kraft des Fußballs wird also beschworen. Mehr noch, geht es nach Turnierdirektor Philipp Lahm, dem Weltmeister von 2014, dann soll die EM nicht weniger als eine Zeitenwende für Deutschland und auch ganz Europa bringen. So formulierte er es im Herbst in einem Gastbeitrag im Fachmagazin Kicker. Kurz darauf erläutert Lahm im Deutschlandfunk seine Hoffnung.
Dass die Menschen eben wieder zusammenkommen, dass sie miteinander sprechen, dass sie miteinander feiern, dass wir das verteidigen, Freiheit, was wir haben, friedvolles Miteinander, Demokratie. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig ist und das in der heutigen Zeit, wo viele Dinge einfach passieren, wo jeder mehr auf sich schaut, wünsche ich mir von diesem Turnier und ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Turnier eine Kraft hat, eben Menschen wieder zusammenzubringen und unsere Gesellschaft in Deutschland, aber wie in Europa, eben wieder ein Stück näher bringen.
Der Fußball soll richten, was sonst gerade niemandem so recht gelingt. Gräben zuschütten, alle hinter einer großen Sache versammeln. Die 4 Wochen EM sollen zu einem großen Fest werden, bei dem Sorgen und Probleme nicht mehr im Vordergrund stehen. Lahm selbst trug vor 18 Jahren dazu bei. Im Eröffnungsspiel der WM 2006 gegen Costa Rica erzielte er in München schon nach wenigen Minuten den Führungstreffer. Der Anfang eines besonderen Sommers.
Der Ball ganz links draußen bei Philipp Lahm, zieht nach innen, könnte schießen, 16 Meter Stenz aufs Tor. Tor! In den Winkel hinein!
Der Gegenspieler ist damals noch ausgerutscht, auch ich konnte nach innen gehen. Und hatte ihn auf einen stärkeren Rechten. Und ja, ich habe anvisiert die lange Ecke. Dass er aber so reingeht, muss ich ehrlich gestehen, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu.
Jetzt, 2024, bräuchte es mehr als ein Quäntchen Glück, um das Turnier auch für die Gesellschaft zum Erfolg zu machen. Damals, 2006, war Angela Merkel Kanzlerin. Waren viele der aktuellen Krisen weit weg, die Pandemie, die Kriege in Europa. Und auch Smartphones und soziale Medien waren in Deutschland noch nicht so verbreitet. Jetzt ist das Klima ein anderes. Der gesellschaftliche Dialog wird schwerer, oft sogar unmöglich. Und der Krieg in Europa wird bei diesem Turnier sehr nahe sein. Die Mannschaft der Ukraine ist qualifiziert und nimmt teil. Sie wird im hessischen Taunusstein wohnen und trainieren.
Eine großartige Sache. Also,
sagt der Bürgermeister von Taunusstein, Joachim Reimann.
Vor allen Dingen auch ziemlich unerwartet und ein schönes Alleinstellungsmerkmal hier in der Region.
Für die kleine 30.000 Einwohnerstadt, aber auch eine große Aufgabe. Denn die Vorkehrungen zum Schutz der Mannschaft werden sehr umfangreich sein müssen.
Also wir haben auf jeden Fall Respekt davor. Großen Respekt und ich weiß auch, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden da die Sache auch sehr ernst nehmen und das auch sehr intensiv und gut vorbereiten. Aber die Freude überwiegt schon. Also ich bin da optimistisch.
Der Bürgermeister hofft darauf, die Stadt überregional auch als guten Gastgeber bekannt zu machen. Es ist die Chance für eine kleine Kommune, ein winziges Stück abzubekommen von dem ganz großen EM-Kuchen. Die UEFA reglementiert zwar auch in Taunusstein viel, bisher gibt es beispielsweise keinen Kontakt zwischen der Stadt und den prominenten Gästen. Davon lässt sich der Bürgermeister aber nicht unterkriegen.
Wir werden auch keine großen öffentlichen Veranstaltungen mit dem Team haben. Das ist uns schon mitgeteilt worden. Es wird ein großes öffentliches Training geben, wo aber auch wir gar nicht in der Verteilung der Tickets dafür dann eingebunden sind.
Ein Willkommensfest soll es aber auf jeden Fall geben in der Stadt, wenn das Team ankommt.
Ja, ich glaube, die Zuwendung für die deutsche Nationalmannschaft ist noch einen Tick höher, aber auf jeden Fall haben wir einen zweiten Favoriten.
Viele Polizistinnen und Polizisten werden in Taunusstein im Einsatz sein. Das ukrainische Team wird während dieser Europameisterschaft besonders geschützt, denn es sorgt für Aufmerksamkeit. Demonstranten wollen die womöglich nutzen.
Wir versuchen da auch alle Szenarien durchzudenken und vorzubereiten, aber de facto man kann nie was ausschließen.
So Organisator Markus Stenger. Zwar wird um alle Stadien eine Bannmeile in einem Umkreis von rund 500 Metern gezogen, dort darf nicht demonstriert werden. Letztlich müssen aber die Sicherheitsbehörden vor Ort entscheiden und zwischen den Turnierregeln und dem Recht auf freie Meinungsäußerung abwägen.
Man kann seine Meinung frei äußern und deswegen wird das sicherlich das eine oder andere rund um die Euro auch stattfinden. Insofern sind wir wachsam, aber gibt es hundertprozentige Sicherheit, dass gar nichts stattfindet, die gibt es glaube ich dann da auch nicht.
Sorgen macht in den Wochen vor der Europameisterschaft vor allem die mögliche Terrorgefahr. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die Lage verschärft. Das machte auch der Terroranschlag auf einen Konzertsaal in Moskau vor einigen Wochen im März deutlich. Beate Bube, Präsidentin des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg, erklärte in den ARD-Tagesthemen:
Gerade auch vor dem Hintergrund der Lage im Nahen Osten. Solche Weltlagen wirken sich immer auch ganz konkret bei uns im Land aus. Und insoweit müssen wir uns gut vorbereiten. Und das sind wir auch.
Auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, CDU, sagt, dass die Sicherheitsbehörden gut vorbereitet sind. Reul hält nichts von übertriebener Sorge. 20 der insgesamt 51 EM-Spiele finden in seinem Bundesland statt.
Man muss bei jedem Großereignis immer die Lage ernst nehmen. Mit Sorgenfalten im Gesicht rumrennen ändert nichts, aber man muss sich gut vorbereiten. Und ja, im Moment ist eine hohe abstrakte Gefahr, das ist unstrittig. Und Großereignisse bieten immer für diejenigen, die sowas planen, nochmal so einen besonderen Anreiz. Aber auf der anderen Seite dürfen wir es auch die Fußball-Europameisterschaft nicht vermiesen lassen.
Auch wenn es eine konkrete Drohung der Terrororganisation ISPK gibt, einen Ableger des Islamischen Staats, den die deutschen Sicherheitsbehörden sehr ernst nehmen. In einem Video der Organisation sieht man einen bewaffneten Mann, der in ein Fußballstadion blickt und sagt, dann schießt du das letzte Tor. Dazu nennt er die Städte München, Berlin und Dortmund.
Dass Dortmund damit im Fahnenkreuz ist, liegt auch daran, neben München und Berlin sind wir die Stadt mit den meisten Spielen. Also es ist sozusagen irgendwie logisch, dass wir dann automatisch mit ins Sichtfeld geraten.
So der EM-Beauftragte von Dortmund, Martin Sauer.
Ich will auch nicht, dass hier einer vor die U-Bahn fällt. Und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass sowas passieren könnte, wenn man dafür nicht aufgestellt ist.
6 Spiele werden im Berliner Olympiastadion stattfinden, darunter das Endspiel. Auch die Polizeipräsidentin der Hauptstadt, Barbara Slowik, rät zur Besonnenheit.
Ich würde sehr dafür plädieren, ganz sorgfältig bei dem Thema der islamistischen Gefahr oder der Gefahr von Anschlägen mit Worten umzugehen. Mit den Worten Bedrohung, Drohung und Gefahr. Polizeilich sprechen wir von einer abstrakt hohen Gefahr. Wir haben aktuell keine konkreten Hinweise auf Anschlagsplanung. Ja, das ist uns ganz wichtig.
Islamisten versuchten durch Ankündigungen wie im ISPK-Video einzuschüchtern und Drohkulissen aufrechtzuerhalten. Das nehme man sehr ernst, sagt Slowik.
Das prüfen wir auch sehr genau. Herkunft, Zusammenhänge mit nationalen Partnern, mit internationalen Partnern. Aus so einer Drohung ergibt sich aber eben nicht unmittelbar eine Bedrohung.
Noch vor Beginn der Europameisterschaft 2016 fanden im Gastgeberland Frankreich mehrere Terroranschläge statt. Allein am 13. November 2015 starben 130 Menschen, als islamistische Terroristen ein Massaker anrichteten, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan. Begonnen hatte die Serie der Anschläge mit mehreren Detonationen an den Toren des Stade de France. Dort trugen Frankreich und Deutschland ein Freundschaftsspiel aus. Bei der EM 2016 wurden die Sicherheitsvorkehrungen deshalb extrem hochgefahren. Kaum eine Metrostation in Paris, an der nicht schwer bewaffnete Polizisten oder Militärs patrouillierten. Etwas, das sich in Deutschland so nicht wiederholen wird, sagt NRW-Innenminister Reul.
Also wir sind ein bisschen anders gestrickt. Wir werden nicht an jeder Ecke Polizisten und Militär haben. Bei uns ist auch außerdem ganz anders organisiert. Aber alle Polizistinnen und Polizisten haben Dienste und Urlaub freigestrichen bekommen. Das heißt, wir sind alle erreichbar, alle im Einsatz.
Allein 22.000 Bundespolizisten werden bei der EM deutschlandweit im Einsatz sein. In Neuss wird zudem ein spezielles Lagezentrum eingerichtet. Das IPCC, das International Police Cooperation Center, soll der zentrale Anlaufpunkt sein. Von hier werden Einsätze zwar nicht geleitet, das IPCC ist auch keine Polizeibehörde im eigentlichen Sinn. Auf 500 Quadratmetern Bürofläche werden aber Experten aus verschiedensten Bereichen, internationale Verbindungsbeamte der Polizei und auch der Nachrichtendienste zusammenarbeiten. Es ist das Ziel, auf sich dynamisch verändernde Lagen schnellstens reagieren zu können.
Wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor. Also wir hoffen das Beste und erwarten das Schlimmste. Insofern, ja, wir alle wichtigen Player und Stakeholder im Bereich Sicherheit hier im IPCC verbunden haben, haben wir direkt die Ansprechpartner für eine vielfältige Anzahl von möglichen Szenarien hier direkt vorhanden.
Erklärt der Leiter des IPCC, Polizeidirektor Oliver Struthoff, im Deutschlandfunk die Herangehensweise.
Ausschreitung ist natürlich dann der Worst Case, aber auch schon Fanbewegungen. Also allein schon die schiere Masse von Fußballbegeisterten, die nach Deutschland reisen werden. Auch das gilt es zu koordinieren. Und da haben wir natürlich zum Beispiel die Partner der National Football Information Points aus dem Ausland hier, um schon ganz früh Informationen darüber zu bekommen, wer wann wie wo lang reist. Natürlich haben wir als Polizei ein spezielles Augenmerk auf Störer, die nichts Gutes im Schilde führen und dieses Turnier nutzen wollen, um Auseinandersetzungen zu suchen.
Um das möglichst effektiv zu verhindern, setzen die Behörden auch auf Grenzkontrollen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser ankündigte.
Ich werde rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft Binnengrenzkontrollen zu allen Grenzen anordnen, die Deutschland zu Nachbarstaaten hat.
Das betrifft Binnen- und Seegrenzen sowie Flughäfen. Aber passen solche Kontrollen an den Grenzen zu einem europäischen Turnier, obwohl die Europäische Union die Reisefreiheit so lobt? Und passen solche Kontrollen auch zu einem Fußballturnier, das Weltoffenheit und Willkommenskultur im Gastgeberland aufzeigen soll? NRW-Innenminister Herbert Reul glaubt, ja, das passe.
Das halte ich für eine kluge Lösung. Sie widersprechen dem zumindest nicht. Schöner wäre ohne, aber die Lage ist, wie sie ist. Und wenn die Sicherheitsorgane nicht die Möglichkeiten, die sie haben, auch nutzen würden, dann glaube ich, würde man uns zu Recht einen Vorwurf machen.
Eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es natürlich auch hier nicht, so Reul. Aber man könne das Netz möglichst eng spannen, auch durch Vorbereitungen in den Nachbarländern.
Diejenigen, die erst gar nicht hier hinkommen, weil die Franzosen oder die Briten dafür sorgen, dass die größten Störer auf der Insel bleiben, beziehungsweise in Paris, sind natürlich hilfreich.
Allein in Großbritannien müssen rund 1600 polizeibekannte Hooligans ihre Pässe abgeben und dürfen die Reise nach Deutschland gar nicht erst antreten. Sicherheit, sportliche Erfolge, gesellschaftliche Impulse. Die Erwartung an die Fußball-Europameisterschaft, an vier besondere Wochen im deutschen Sommer 2024, sind sehr hoch. Dass auch die Europäische Fußballunion UEFA von ihrem größten Mitgliedsverband, dem DFB, besonders viel erwartet, liegt auf der Hand. Eventsdirektor Martin Kallen mit der kurzen Formel.
Wenn wir das in Deutschland nicht gut organisieren können, dann wo?
Trotz perfekter Vorbereitung und bester Organisation gibt es aber auch zwei Faktoren, die sich nicht beeinflussen lassen. Die Organisatoren um Max Scheer setzen einfach mal darauf, dass es damit schon klappen wird.
Ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auch wie die deutsche Mannschaft dann performt. Die Leute haben ja Bock drauf, wieder nach draußen zu gehen, zu feiern, zusammenzukommen und so weiter.
Dass die deutsche Mannschaft gut abschneiden wird, davon ist man beim DFB überzeugt. Noch vor einigen Monaten hatte man das Ziel ausgegeben, ins Halbfinale zu kommen. Nun gibt sich der Verband um Präsident Neuendorf inzwischen wieder gewohnt selbstbewusst.
Der sportliche Wettkampf, das Messen, das macht es ja auch spannend und so interessant. Wir haben tolle Nationen dabei und wir wollen dieses Turnier gewinnen.
Mit einer ähnlichen Haltung war man auch schon zur WM nach Katar gereist und nicht weit gekommen. In jedem Fall bräuchte das deutsche Team einen guten und erfolgreichen Start in die EM. Anders als bei den letzten drei Turnieren, als es schon zu Beginn gegen Mexiko, Frankreich und Japan jeweils Niederlagen gab.
Ich glaube schon, dass das Eröffnungsspiel nicht das alles Entscheidende ist, aber schon ein sehr, sehr guter Schritt werden kann.
Sagt deshalb auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Den Druck nicht noch größer machen, als er ohnehin schon ist, das wird eine seiner Aufgaben sein. Für die Stimmung und Euphorie und auch das Selbstbewusstsein der Mannschaft braucht es neben einem erfolgreichen Start auch ein gutes und ansehnliches Spiel, glaubt der Bundestrainer.
Das ist eine meiner großen Erwartungshaltungen. Also ich will auch da draußen stehen, das war schon immer so. Und will am Ende des Spiels natürlich sagen, cool, wir haben gewonnen und das freut mich am allermeisten. Aber ich will auch sagen, dass es ein interessantes Spiel war und spannend war. Ich fand es als Trainer auch immer furchtbar, wenn du draußen stehst und hast du zwar gewonnen und sagst, ja, wichtig die drei Punkte, aber es war sterbenslangweilig. Das will ich verhindern. Ich will schon, dass es mitreißen wird, dass es begeistern wird.
Mit dem Anpfiff in München am 14. Juni sollen die ersten Erwartungen in Erfüllung gehen.
Das war der Hintergrund vor der Fußball-EM in Deutschland. Titel Hoffnungen und Terrorgefahr. Von Matthias Friebe, Redaktion Gerwald Herter.